Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wir reden im Podcast ja viel übers Reisen und oft auch mit Reisenden. Und jetzt waren wir endlich mal wieder selbst unterwegs. Und mit wir meine ich uns Motorrad-Reiseredakteure, nämlich Thorsten Dentges.
Hallo.
Hi, Thorsten. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige. Und hinter uns liegen jetzt etwas über 6000 Kilometer, die wir auf dem Weg nach Istanbul uns zurückgesammelt haben. Und mitgefahren ist dabei auch immer die Frage, was ist das gesunde Maß beim Reisen, beim Packen, bei Tagesetappen und natürlich auch beim Reisemotorrad? Und um Letzteres, also das gesunde Maß beim Tourenmotorrad, soll es insbesondere in dieser Folge gehen. Aber bevor wir dazu kommen, Thorsten, sollen wir vielleicht erst nochmal erzählen, was die Idee hinter unserer Reise war?
Ja, die Idee war tatsächlich einfach zu schauen, wenn man so ein bisschen über das normale Maß hinausgeht, also sich selbst fordert, wie weit kann das gut gehen oder sollte das auch gut gehen? Also der Arbeitstitel war so ein bisschen, oder der Slogan über dem Ganzen, das gesunde Maß. Denn wir sind uns ja eigentlich alle einig darüber, theoretisch kann man mit jedem Motorrad überall hinfahren. Und wir haben ganz fantastische Leser-Stories, die das auch regelmäßig unter Beweis stellen. Wir haben 125er Piloten, die bis nach Gibraltar fahren oder sogar mit noch kleineren, mit Mofas. Und wir haben natürlich auch die voll ausgestatteten Tourenfahrer, die damit ein paar Alpenpässe fahren. Also möglich ist alles. Die Hersteller bieten ja in ihren Segmenten unterschiedliche Modelle an. Und letztes Jahr waren wir zum Beispiel mit einer BMW K1600 GTL so als Extrembeispiel ja, für so einen wahnsinnigen Luxus-Tourer und dazu noch gepaart eine Harley Road Glide. Haben wir auch viele Meter zurückgelegt. Und ja, wie gesagt, die andere Erfahrung habe ich selber schon mal gemacht. Ich bin mit einer 125er mal zum Nordkap gefahren in 72 Stunden. Zumindest der einfache Weg. Auf dem Rückweg haben wir uns Zeit gelassen. Und klar, im Nachhinein muss man sagen, die kleinen 120er, 125er Quietscherle, die wir dabei hatten, das waren definitiv keine Tourenmotorräder. So, also haben wir uns gedacht, wo liegt irgendwo die goldene Mitte, und haben geschaut, was bietet eigentlich der Markt an Mittelklasse-Reisemaschinen. Und da ist uns auch wieder aufgefallen.
Die nicht eine Reise-Enduro sind.
Die nicht, genau. Wir, ja. Das muss man dazu sagen. Wir haben relativ viele Geschichten mit Adventure-Bikes gemacht. Und um es auch nochmal für die Hörer ganz klarzustellen. Also eine Reise-Enduro, das impliziert schon der Name. Mit der kann man reisen. Und ja, mit der Enduro kommt man ja eigentlich auch überall hin. Also auch auf unbefestigten Wegen. Das sind natürlich die populärsten Reisemaschinen der heutigen Zeit. Das war vielleicht auch mal anders. Also es gab damals richtige Tourer, Luxustourer, gab ein paar Exoten, die ein bisschen kleiner waren, wie so eine Honda Deauville, die sich aber auch gut verkauft hat, die ja wie so eine geschrumpfte Luxustourer dann aussah. Und dieses Tourer-Segment ist aber relativ stark abgestorben. Hm. Wenn wir den Katalog betrachten und den Markt, da ist nicht mehr so viel. Dito auch bei den Sporttourern. Und das, was so ein bisschen aufgekommen ist in den letzten Jahren, das sind diese Crossover-Bikes. Und die haben entweder eine sehr radikale sportliche Note oder eben eine touristische. So, und bei diesem ganzen Umherblättern in dem Katalog ist uns dann die Tracer 7 aufgefallen. Die hat uns ganz gut gefallen. Da dachten wir, hey, das ist mal keine Tenere, aber hat natürlich eine gleiche Motorgrundlage und sogar von der äußeren Linie sehr, sehr ähnlich, ist aber für den Straßengebrauch, also mit 2x17 Zoll Rädern, Straßenbereifung. Und wir dachten, das ist doch eine ganz schöne Interpretation, wenn wir jetzt mal eine Tour machen, die nicht abseits von befestigten Wegen gehen soll, sondern die wirklich durch Europa führen soll oder durch einen Teil Europas, wo man die Vorteile von einem Straßenmotorrad hat, gebündelt mit einer gewissen Prise Sportlichkeit und das Ganze dann aber mit einer ganz hohen Tourentauglichkeit.
Ja. Und das Ziel Istanbul, das hat es jetzt, glaube ich, nicht erwähnt, das war so der kleine Gag, dass wir gesagt haben, also ich insbesondere, ich möchte mal einen Fuß auf asiatischen Boden setzen, ja, weil Istanbul ja gerade an der Grenze liegt oder auf der Grenze.
Richtig.
Haben halt gesagt, ist ein schönes Ziel, man braucht ja immer so einen Aufhänger, genauso wie Nordkap.
Genau.
Das ist ja fahrerisch, haben wir ja schon gehört auch oder auch schon besprochen im Podcast, ist ja fahrerisch gar nicht so das Ding, aber es ist halt so dieses Extrem, einfach so als Aufhänger für eine Reise. Und
stimmt, du warst noch nie in Asien, ne?
Nee.
Ja, genau. Da. Es gibt ja unter Reisenden dann, das ist ja manchmal auch ein bisschen manisch und verrückt, dann sammelt man Länder, Kontinente und so weiter. Ja, und man setzt sich dann teilweise natürlich auch irre Ziele. Also man fährt dann irgendwie einfach mal nach Gibraltar, weil man den Felsen gesehen haben möchte. Und es sollte keine richtige Challenge werden, aber wir haben gesagt, ach komm, das ist doch ein guter Anreiz. Denn viele starten natürlich auch auf dieser Route, die wir jetzt gefahren sind, zu einer wirklich großen Tour und großen Reise, die dann vielleicht auch noch weitergeht. Also diese klassische Overland-Route. Wir haben halt gesagt, ach, Istanbul, das wäre doch ganz lustig. Es gab mal in der Vergangenheit auch Geschichten zum Tee nach Istanbul, die der Kollege Schröder seinerzeit gemacht hatte. Und irgendwie, wir fanden das ganz sympathisch. Und vor allen Dingen auf dem Weg gab es noch zwei Länder, von denen ich sagen muss, die kannte ich auch nicht und die wollte ich wirklich für mich auch so ein bisschen entdecken, und das sind Serbien und Bulgarien.
Ja, ich meine, über die Reise werden wir eh noch in der XXL-Ausgabe dann ganz viel erzählen, aber es ist natürlich der Rahmen jetzt hier für den Podcast auch, und ich habe schon 6000 Kilometer gesagt, was wir noch nicht gesagt haben, dass wir das Ganze eben in 12
ja, sagen wir oder mal 13, 12,5 Tage.
Ja, also sagen, mit der Heimreise, die dann etwas sich gestückelt hat, aber ja, 12,5.
Der letzte Tag war so easy auf deutscher Autobahn, kurz Österreich, deutsche Autobahn. Wie lange war es? 400 Kilometer. Das haben wir dann nur noch auf einer halben Arschbacke gesessen. Das zähle ich gar nicht.
Ja. Was ich auch persönlich ganz spannend fand, weil so die Stammhörer werden es wissen, wir sind ja beide auch eher so, also wir sind ja am liebsten auch mit Reisenduros, Adventure Bikes unterwegs. Für mich war es ganz spannend, weil Balkan ist ja oft so das typische Ziel für eine Reiseenduro. Und für mich war es ganz spannend, so auf den Schotterwegen, die man da zwangsweise früher oder später mal trifft, ja, braucht man denn da überhaupt eine Reiseenduro? Da werden wir vielleicht auch noch kurz was dazu erzählen können, weil wir waren schon auch an ein paar Orten.
Vom Prinzip war es schon eigentlich für uns klar geplant, dass wir jede Art von Schotterweg vermeiden und das auch entsprechend ins Navi eingegeben haben. Aber da gebe ich dir natürlich recht. Dort vor Ort gibt es Situationen, da schickt dich das Navi, ohne es dir zu sagen, einfach dann doch auf gewisse, sag ich mal, Schotterpassagen. Das kann sich mal ein paar Kilometer hinziehen. Und kommen wir vielleicht dann später nochmal gesondert dazu. Aber um es klar zu machen, nein, wir wollten ja nur auf Asphalt fahren. Und so viel kann ich, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Also ich persönlich, der sehr, sehr gerne natürlich auch abseits vom Asphalt fährt und mir denke, das ist halt anstrengender und anspruchsvoller, und Straße kann jeder. Aber dort haben wir natürlich auch Straßen gefunden, da hätte ich mir also eine schöne Schotterpiste gerne wieder zurückgewünscht, weil die Straßen teilweise sehr, sehr anspruchsvoll waren. Ja. Und dementsprechend auch fürs Motorrad, muss man sagen.
Was ich noch grundsätzlich vorab sagen wollte, wenn wir so über Tourenmotorräder reden, wir hatten ja auch schon während der Reise ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das machen im Podcast, und ich habe drei Punkte gefunden, anhand derer, finde ich, kann man das schon ganz gut aufziehen. Das sind ganz einfache Fragen. Reise ich allein oder zu zweit? Da entscheidet sich schon ganz viel, und dann erklärt sich zum Beispiel auch so ein Luxustourer, steht dann in einem ganz anderen Licht da. Wir haben ja auch ein, zwei K1600 gesehen auf unserer Reise.
Und die bei Goldwings auch, ja.
Goldwings, genau. Dann natürlich wieder das klassische Thema, bin ich nur im Hotel, in Gasthäusern, oder ist auch mal Camping dabei? Wir haben Campingausrüstung dabei gehabt.
Ja.
Ging also auch. Und wie wir es gerade eben schon gesagt haben, bleibe ich auf asphaltierten Straßen, oder plane ich es zumindest, oder suche ich ganz bewusst eine unbefestigte Piste? Und mit den drei Punkten, finde ich, kommt man in der ganz großen Auswahl reisefertiger Motorräder schon sehr weit, finde ich.
Auf jeden Fall.
Und jetzt war halt eben die Frage, wie sieht das aus mit so einer Mittelklasse, mit so einem Mittelklasse-Tourer?
Richtig.
Und ich würde mal starten mit dem Ersteindruck, der bei mir hier in der Tiefgarage wie so oft stattgefunden hat. Und ich hatte ja die Tracer 7, du hattest die Tracer 7 GT.
GT mit dem YAMT.
Mit dem Automatikgetriebe, ja, mit Koffern, mit Topcase. Und bei mir war ein SW Motec Soft-Gepäcksystem dran und eine Gepäckrolle. Und da war ich schon, also es war schon ganz spannend, weil ich hatte schon auf der Homepage gesehen, okay, die hat jetzt serienmäßig nicht mal einen Gepäckträger. Aber mit der SW Motec-Ausstattung war dann eigentlich alles da, was, Tankrucksack war auch noch mit drauf, was man so braucht. Und so die ersten Meter in der Tiefgarage, das ist ja dann schon sehr oft so, wenn du hier die ersten 2, 3 Kurven in der Tiefgarage fährst, da merkt man ja schon, wie ist so die Verbindung zum Motorrad. Und da war es einfach sofortiges Wohlfühlen einfach bei mir. Und na klar, wenn man dann hier mal 2, 3 Kilometer fährt, dann ergibt sich das meistens. Aber bei der war es wirklich draufsetzen, Wohlfühlen, kein überfrachtetes Display, keine Knöpfe, die irgendwie Fragen aufwerfen. Also ich habe mich sofort wohlgefühlt. Du merkst sofort das niedrige Gewicht. Der Motor, der jetzt nicht besonders spitz ist oder irgendwas. Die Kupplung, die nicht besonders viel Kraft erfordert. Also draufsetzen, ja, wohlfühlen.
Das vergleichsweise niedrige Gewicht, da kommen wir vielleicht gleich noch auch konkreter darauf. Aber ging mir ähnlich, weil ich musste noch zum Tanken fahren. Mhm. Und es war jetzt auch nicht die lange Strecke. Und es fühlt sich sofort home an. Also man startet relativ intuitiv die ganze Bedienung. Und man muss allerdings auch dazu sagen, wir sind beide relativ groß. Also wir sind beide über 1,85 Meter. Ich weiß nicht, wie es jemandem geht, der sehr, sehr klein ist. Der wird sicherlich auch schon mit dieser Kategorie Motorrad so seine Probleme haben können. Aber da muss man sehr, sehr klein sein an sich. Gerade andersrum, ich habe oft das Problem, wenn ich auf Motorrädern sitze, sehr gerade auch wenn es jetzt meinetwegen Sporttourer sind, passt bei mir das ergonomische Dreieck nicht unbedingt oder es ist okay, aber man sitzt irgendwie nicht ganz so relaxed und entspannt. Und selbst auf diesem Luxus-Tourer, den wir letztes Jahr dabei hatten, also die K1600er, kam ich mir von der Ergonomie her zwar gut vor, aber eben nicht sehr, sehr gut, wie ich das Ganze erwartet habe. Und hier jetzt bei der Tracer 7 war es tatsächlich so, die Arme, die sind auf den Lenker gefallen und ich saß schon richtig in der richtigen Position. Von der Sitzbank konnte ich natürlich von der Tankstellenfahrt noch nicht so viel sagen, aber das war erstaunlich komfortabel, wenn ich das jetzt so frisch resümiere, nachdem wir gerade die 6100 Kilometer waren. Also selten so gut gesessen.
Ja. Was man auch noch sagen muss, ich habe mir das Motorrad ja noch ein bisschen eingerichtet am Abend vor der Abfahrt und ich habe mich jetzt nicht in der Tiefe damit beschäftigt, aber war dann sehr erstaunt, dass es da auch eine Höhenverstellung gab. Und das war schon so der erste Punkt, da dachte ich mir, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Also auch selbst bei teureren Motorrädern vielleicht schon eher, aber jetzt in der Kategorie fand ich schon mal gut.
Das kann entscheidend sein. Also wir reden hier über 2 Zentimeter, das ist das eine, der Schrittbogen ist das andere, weil es bei der Tracer GT, die hat ein bisschen breiteren Sitz, dann ergibt sich insgesamt natürlich eine andere Schrittbogenlänge. Aber für den einen oder anderen, vielleicht um 1,70 rum, ist das genau entscheidend, diese 2 Zentimeter weniger zu haben. Und das Motorrad ist dann auch zugänglich, gerade für welche, die ein bisschen unsicher im Stand sind. Das ist der ganz große Unterschied zu den Reise-Enduros. Also die Teneré, da thront man ganz oben drauf. Da braucht man schon fast irgendwie 1,85, um so richtig sicher stehen zu können. Und da hatte ich das Gefühl, auf der Tracer 7, da passt das Ganze. Und kannst du dich noch erinnern, wir haben doch einen kleinen Fremdtest machen lassen mit unserer Reisegefährtin.
Oh ja, stimmt.
Ja, wir haben unterwegs eine aus Istanbul stammende Türkin kennengelernt. Die war mit einer Tiger Sport 660, ihrer eigenen, unterwegs. Und die war natürlich ganz neugierig und hat gesagt, oh, kann ich mich mal draufsetzen und beide ausprobieren. Und die war ziemlich genau 1,70 Meter und ist mit beiden Maschinen sehr gut zurechtgekommen.
Ich glaube sogar besser als mit ihrer Tiger.
Besser als mit ihrer
Tiger. Sie meinte
Tiger,
dann noch, dass sie da höher sitzt. Und ja, beim Rangieren, das war schon so auf Zehenspitzen teilweise. Also
Ja. Also das so ein bisschen, dass man die Größenangaben einordnet, weil das interessiert natürlich auch immer viele.
Ja.
Im Endeffekt, klar, Probesitzen.
Ja, und Probesitzen oder Sitzen ist dann auch ein gutes Stichwort für den ersten Tag. Der hatte nämlich dann am Ende standen 805 Kilometer im Tacho.
Ja.
Also da haben wir hatten uns Zagreb in Kroatien als Ziel gesetzt. Mir war zwischendurch nicht klar, ob wir es erreichen, weil wir zwischendurch echt viel Stau hatten und die Koffer waren dann auch doch so breit, dass wir dann, ja, wir haben uns schon immer wieder durchgeschlängelt, aber es gab dann schon Situationen, wo das nicht ging, wo wir auch nicht wirklich durchgekommen sind. Und das war schon zäh. Also so bis Österreich, glaube ich.
Ja, ich bin ja Zweckoptimist. Also ich habe die 800 Kilometer bis Zagreb natürlich, habe ich sofort zugestimmt, weil ich aber dachte, ach easy, kriegen wir locker hin. Weil ich das auch ehrlich gesagt erwarte von einem Motorrad, das sich selbst Touring nennt. Da muss man so stumpfe Autobahnetappen, 800 Kilometer bei halbwegs ordentlichem Wetter, das muss eigentlich immer drin sitzen, das sage ich jetzt einfach mal so heraus. Und ich habe sogar still und heimlich gehofft, dass wir noch irgendwie 200 Kilometer bis hinter Zagreb weiter noch an die Grenze zu Serbien kommen. Hab das aber aufgrund der fantastischen Autobahn in Deutschland, die uns wieder kilometerweiten Autobahnstau beschert hat, dann auch schon 200 Kilometer vor Zagreb diesen Plan begraben und war ehrlich gesagt auch ganz froh, als wir eingelaufen sind in der Tiefgarage von dem Hotel in Zagreb.
Ja, war nämlich genau die Zeit jetzt, die letzten zwei Wochen, wo es also wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr das noch, aber wenn ihr den Podcast vielleicht erst in einem Jahr hört, wisst ihr es nicht mehr, wo wir durchgehend über 35 Grad hatten, glaube ich.
Ja.
Und
und schon anfangender Urlaubsverkehr und solche Geschichten.
Ja, und wir uns natürlich super wasser- und regendicht eingepackt haben. Ja, aber auch so Ergonomie war für mich die nächste Überraschung, dass es eben ja auch nach dieser Distanz erstaunlich gut war. Und auch wenn er unfair ist, so dieser Vergleich mit der K1600, weil ich ja eben letztes Jahr da auch sehr lang drauf saß, der fuhr halt immer so ein bisschen mit. Und warum es bequemer war, war auch, weil ich einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hatte, weil ich nicht so zementiert saß in dieser einen Haltung, sondern weil man sich ein bisschen mehr bewegen konnte.
Ja.
Und auch so der Tempomat, so das nächste Feature.
Grandios.
Das serienmäßig dabei ist, das fand ich bis jetzt schon immer ganz nett, wenn es da war. Aber ich habe es noch nie so zu schätzen gelernt wie auf dieser Reise. Und sei es nur mal, dass du halt dir die rechte Hand mal vom Gas nimmst und mal hier einen Lüftungsschlitz nochmal besser aufkriegst, statt da mit der linken irgendwie rumzufummeln. Und
also der ganz springende Punkt beim Tempomat ist, was ich schon öfter festgestellt habe, aber hier auch nochmal, wenn man jetzt eine normale Tour macht am Wochenende oder sogar nur eine Tagestour, dann fällt das vielleicht nicht so auf. Aber wenn man so richtig in, wie wir es jetzt gemacht haben, in so Challenge-ähnliche Marathon-Tage mit 10, 11, 12 Stunden, man schwitzt viel, die Handschuhe, so ein bisschen spielen sind nicht ganz zu vermeiden. Also irgendwann merkt man es wirklich auch in der Hand. Und dann ist der entscheidende Vorteil, wenn man so eine Tempomat-taugliche Etappe hat. Das können ja auch Landstraßen sein, wo man Tempomat auf 80 stellt, wo es vielleicht jetzt ein bisschen überschaubar geradeaus geht. Dann kann man beide Hände so locker auf den Griffen liegen lassen und sogar so ein paar Fingerübungen machen. Das entspannt ungemein und es ist alles nicht so krampfig und das ist eben tatsächlich auch ganz schön an diesem Konzept des Crossover-Bikes, wenn man ein bisschen größer ist. Man kann auch mal aufstehen, also ist jetzt nicht ganz die Ergonomie wie beim Enduro-Fahren, beim Stehenfahren und das habe ich mir angewöhnt, damit ein bisschen der Körper auch durchblutet wird, so ein paar einfache Turnübungen auf dem Motorrad zu machen. Da kann man sich so eine kleine Routine draus machen und dafür ist dann sehr dankbar.
Ja,
genau.
Windschutz war auch sowas. Da unterscheiden sich die Tracer 7 und die Tracer 7 GT dann doch sehr stark, weil du ja eine deutlich höhere
und
Scheibe
ein bisschen
hattest.
Breiter, glaube ich auch, ja.
Ja.
Und verstellbar waren beide.
Ja, genau. Verstellbar schon. Ich fand sowohl die niedrige Stellung bei meiner als auch die höhere fand ich beide okay. Aber du konntest halt mit offenem Visier fahren.
Genau.
Das war dann doch der entscheidende Unterschied, aber es war wirklich auch da, man ist ja vieles gewohnt und auch wenn man etwas größer ist, ist so mein Eindruck, dass es dann oft nicht passt, dass ich mich immer so ein bisschen klein machen muss, um
das ist natürlich
wirklich
sehr Fahrer,
Ruhe unterm Helm zu haben und das ist dann wieder unbequem, aber das war wirklich okay. Also das ist, da gibt es viele Motorräder, die teurer sind, größere Scheiben haben, wo das nicht so gut gepasst hat wieder.
Ja, sagen wir mal so, es ist sehr fahrerindividuell. Ich habe mich aber auch gewundert,
auch
dass, genau, man kann sie eigentlich nur in der Höhe verstellen. Es gibt ja auch von anderen Tourenmotorrädern oder eben gerade von besagten Luxustourern, die dann teilweise in der Neigung und sich richtig viele Zentimeter in der Höhe verstellen lassen. Und immer wenn wir als Testfahrer mit denen unterwegs waren, ist natürlich, gerade wenn sie elektrisch verstellbar ist, ist man die ganze Zeit am Justieren und Machen. Da macht sich ja auch so einen kleinen Spaß daraus. Im Endeffekt ist der große Vorteil von solchen großen Verstellbereichen, man findet so seinen Sweet Spot und dann ist auch gut. Ich habe es aber auch schon leider andersrum erlebt, dass man riesige Windschilder hatte und das dann entweder hat mir die Kante genau im Blick gehangen, so dass ich mich jetzt bei ein bisschen sportlicher Landstraßenfahrt nicht mehr wohlgefühlt habe. Und da ist eine relativ einfache Lösung. Für mich passte die Scheibengröße und vor allen Dingen ist es deutlich leiser dahinter gewesen und das passte sehr gut zu der allgemeinen Sitzpositionen auf dem Motorrad. Also man muss sich nicht besonders klein machen oder irgendwie verrenken. Und das war jetzt so für diese, ja, wir reden ja gerade über Langstrecke, für diese ein bisschen öderen Langstrecken-Etappen, bei denen jetzt nicht die Fahrdynamik so im Vordergrund steht, ist sowas dann halt Gold wert auf Touren.
Ja. Ich habe noch zwei Punkte bei Langstrecke. Das eine ist die Leistung, da werden wir noch öfters drüber reden. Kann ich jetzt auch nur sagen, hat für mich gepasst, reicht auch locker fürs Überholen, ist immer genug Dampf da. Ja, okay, wenn du jetzt im sechsten rausziehst und voll aufdrehst, ja, wird es vielleicht mit mehr Hubraum und sowas, mit einem anderen Motorrad, wäre man nochmal schneller am Laster vorbei, aber also spätestens ab Österreich, wo man jetzt nicht mehr mit 160 vielleicht überholt, also weiß ich nicht, war für mich überhaupt kein Thema.
Ja, mit der Leistung, das ist tatsächlich immer wieder so ein Thema, was ja sowohl unsere Leser beim Motorrad, als auch wenn man eben andere Motorradfahrer auf Messen oder beim Motorradtreffen trifft, immer wieder dieses Thema Eckdaten, Leistung und wie schwer das eigentlich zu vermitteln ist, was ist eigentlich die abrufbare Leistung. Da hatten wir schon mal vor Jahren im Motorrad auch Werte ermittelt, dass man selten mehr als 60% auf der Landstraße überhaupt nutzt. Und wenn man dann nochmal guckt, je nachdem, was für Spitzkehren, mit wie viel PS beschleunigt man überhaupt aus so einer Spitzkehre raus, und wenn man dann im tatsächlichen alpinen Reisealltag ist mit sehr kleinteiligen Straßen und oder wie wir jetzt auf dem Balkan, wenn Schmutz auf den Straßen liegt, also wenn man dann hört 73 PS, das klingt auf den ersten Blick nicht viel, aber die Leistung ist so gut einsetzbar und so gut nutzbar, dass mich das wahnsinnig entspannt hat, und das passte sehr gut zu dem Fahrzeugkonzept. Wir haben ja selten wirklich mal das Problem gehabt, dass wir sagen müssen, so, jetzt müssen wir mal ab 140 durchbeschleunigen.
Ja.
Passiert ja so gut wie nie. Ja. Und da würde ich dann auch sagen, okay, wenn man mehr Leistung hat, schön. Aber da komme ich eigentlich, was die Leistung angeht, eher auf den Punkt, den du am Anfang schon genannt hast, Ein-Personen- oder Zwei-Personen-Betrieb. Wenn du natürlich mit so einem Motorrad voll beladen mit zwei Personen irgendeinen Alpenpass hochfährst und das Ganze noch extrem fahrdynamisch machen möchtest, dann würdest du dir vielleicht 30 PS mehr wünschen.
Ja.
Aber ich schwöre Stein und Bein, dann gibt es schon den Nächsten, der sagt, dazu brauche ich 135 PS.
Ja.
Und wenn die mal wirklich alle ernsthaft mit irgendeinem Messkontrollgerät ihre eigene Fahrt auswerten würden, würden da ganz erstaunliche Sachen bei rauskommen.
Ja.
Aber du erinnerst dich, wir haben ganz ursprünglich für diese Idee, nach Istanbul zu fahren oder über den Balkan, auch in Erwägung gezogen, ob wir das Ganze nicht mit A2-Bikes machen oder eben mit A2-Reise-Enduros, weil die dieses Jahr auch so ein bisschen präsenter geworden sind. Und da muss ich im Nachhinein sagen, da bin ich ganz froh, dass es jetzt doch auf die Tracer hinausgelaufen ist, weil das sind, vielleicht ist genau dieses Quäntchen mehr Souveränität und Leistung in diesem Bereich. Du fährst irgendwo 60, 70 auf der Landstraße, du hast ein paar Hindernisse vor dir, die rollen ja auch oft, und wir hatten jetzt weniger Wohnmobile, Wohnwagen, aber eben Laster oder langsame Autos, und da kannst du schon sehr fein justieren, wenn du dann doch ein bisschen mehr Leistung hast, also du musst nicht immer so rausquetschen. Ja.
Also war schon sehr souverän, auf jeden Fall.
Ja, damit. Und schön abgestimmt, muss man auch sagen.
Und Verbrauch passt auch ganz gut dazu, weil ja, bei Tourenmotorrädern ist ja Reichweite auch immer wichtig, vor allem auch Autobahnreichweite, und die hat einen 18-Liter-Tank, was ich auch ein super Kompromiss immer mehr fand, so im Laufe der Reise, weil die ja auch, ja, auf der Landstraße kommen wir noch dazu, aber auch auf der Autobahn, ich glaube bei 280, 300 Kilometer ungefähr, da ist er so auf die Reserve gesprungen.
Ja, je nachdem, welche, ob wir jetzt noch Autobahnen drin hatten oder eben sehr viel überholt und so haben, sonst auch später. Und dann,
Das war, glaube ich, aber auch, hatte ich nämlich heute Morgen noch, das war auch eher auf der deutschen Autobahn noch, wo wir dann auch teilweise mit 150, 160 gefahren sind.
Genau.
Ich glaube, auf den ausländischen Autobahnen war die Reichweite natürlich dann nochmal etwas größer, wobei die Reserve auch recht großzügig
bemessen
ist.
Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, hast du mal geschaut? Ich hatte irgendwann mal, da hat es aber noch nicht auf Reserve geblinkt, aber da war nur noch auf einem Balken, und dann war noch 108 Kilometer oder so, dann dachte ich, okay, da kann ich mich jetzt mal entspannen.
Ja, es waren immer so 4 Liter, bisschen mehr als 4 Liter. Also ich glaube, dass nie unter 4 Liter im Tank waren bei mir. Und bei mir hat die Reserve schon mal auch geblinkt für 20, 30 Kilometer. Also das war, man ist dann immer nervös, man weiß, die ist großzügig berechnet, aber trotzdem.
Ja, zusammenfassend muss man sagen, klar, wir reden jetzt ja eben nicht über die Reise-Enduro, mit der man irgendwie vorhat, durch die ganze Sahara zu fahren oder durch irgendwelche ganz abgelegenen Gebiete, wo das Thema nächste Tankstelle 500 Kilometer der Fall ist, sondern wir reden ja hier über Europareisen. Und Serbien, Bulgarien, Länder, von denen ich überhaupt nicht wusste, wie ist das Tankstellennetz dort. Das war jetzt völlig ausreichend oder auch vergleichbar mit vielleicht auch einem mitteleuropäischen Land. Und mit dieser Reichweite von über 300 Kilometern ist man ja sowieso sehr gut bedient. Wir haben jetzt längere Tagesetappen gehabt, weil das zu unserer Geschichte passen sollte. Aber ich würde mal sagen, die meisten Tourenfahrer fahren selten über 300 Kilometer Landstraße durch die Berge am Tag. Das heißt, man muss einmal am Tag tanken und einmal am Tag dran denken, wann und wie passt es. Und das hat uns schon sehr auch entlastet. Das war schon wirklich gut mit diesen 18 Litern, zumal man nicht so ein riesiges, schweres Fass da vorne hat. Also mehr braucht man auch wirklich nicht.
Ja, wir sind ja auch damit ausgekommen, mit einmal am Tag tanken. Also abgesehen von diesen, wir hatten ja 4, 5 eher autobahnlastige Tage dabei, wo dann auch mal fast 600 Kilometer oft dabei waren.
Genau, aber und dann hat sie so 5,5 Liter vielleicht verbraucht. Und die sparsamste Etappe bei mir war, ich glaube, 3,7 Liter im Schnitt.
Ja, auf der Landstraße, da habe ich mir jetzt auch ein paar, also ich will es jetzt nicht in Gänze beschreiben, aber da habe ich mir auch so ein paar Punkte einfach rausgeschrieben, die ich spannend fand. So mit das erste war eigentlich das Handling. Also wie man es ja erwarten kann, die wiegt, du hast sie nochmal nachgewogen.
Ja.
Mit Gepäck wiegt sie natürlich etwas mehr als die Katalogwerte von 203 Kilogramm, glaube ich.
Mit Gepäck, ja. Also ich kann es nicht, genau, ich muss mal gucken. Genau, also die Herstellerangabe bei der Tracer 7 sind 203 Kilo und bei der Tracer 7 GT mit dem Automatik YAMT 214 Kilo. Mhm. Auf unserer Motorradwaage konnten wir das mehr oder weniger bestätigen. Wenn jetzt noch das Koffersystem und der Topcase-Träger bei der Tracer 7 GT, da ist Topcase und Topcase-Träger nicht Serienumfang, die beiden Koffer und die Kofferträger ja und der Hauptständer, dann kommt man am Ende mit noch nicht gepackten Koffern auf ungefähr 230 Kilo. Mhm. Das finde ich für ein tourenfertiges, wirklich tourentaugliches eine Straßenmaschine eigentlich relativ leicht. Also viele haben ja schon das als ganz normales Leergewicht.
Da gehen, ja eben.
So, und
geht
dann
da erst los.
Kann man sich jetzt dann vorstellen, wir haben immer unsere Camping und die Standardklamotten, das haben wir mittlerweile sehr stark optimiert. Also das habe ich eigentlich immer so eine reisefertige Tasche fast schon zu Hause stehen. Da sind wir vielleicht etwas unterdurchschnittlich. Also meine Tasche wiegt dann immer, oder mein Gepäck, was ich dabei habe, so knapp 14 Kilo. Da ist dann alles dabei. Muss man vielleicht mal ein bisschen waschen zwischendrin, aber auch schon ein bisschen Werkzeug. Und dann habe ich noch als Sonderfall einen Fotorucksack dabei. Aber in Summe komme ich mit, also bei der GT, bei der schwereren Version, auf keine 250 Kilo, aber tutto completi. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Das wiegen natürlich viele größere Tourenmaschinen oder auch ehemals Sporttourer, wiegen die schon einfach ohne alles.
Ja.
Ne? Bei der Tracer 7, da ist das Ganze noch positiver. Da reden wir von 203 Kilo. Und man kommt am Ende wieder ohne Gepäck, mit allem gemessen, mit diesen Seitentaschen. Das sind eigentlich auch Kofferträger, relativ schwere Seitentaschen, also die könnte man auch noch leichter hinbekommen. Und mit einer großen Gepäckrolle, die auch ein bisschen Eigengewicht hat, aber da kommen wir so auf 200, knapp über 220 Kilo. Und dann dementsprechend kommt wieder das Gepäck dazu, also ist man so bei 235, 240 Kilo. Und das ist vom Handling her wirklich einfach hinzubekommen.
Ja. Und ich fand auch, also gerade auch in Verbindung mit dem Motor, der natürlich dann auch, ja, je kleiner die Landstraßen sind, desto besser sich in Szene setzt. Aber ich habe da überhaupt nichts vermisst. Ich fand das sehr souverän, sportlich, agil. Und mein Eindruck war eher, dass da sehr, sehr oft, zum einen natürlich der Kopf, also mein Kopf in dem Fall, aber auch die Straßenqualität, dass das eher so der limitierende Faktor war. Also man hätte da noch wesentlich, wesentlich dynamischer ums Eck wetzen können. So, absolut nichts zu meckern. Bremse war für mich jetzt auch kein Thema, bis auf das, dass sie am Ende so ein bisschen gequietscht hat, die hintere Bremse.
Ja, ja.
Und eben Leistung habe ich überhaupt nicht vermisst. Und ich hatte das auch im Podcast, glaube ich, schon mal erzählt. Für mich war die F900 XR von BMW auch mal so ein gutes Beispiel mit 105 PS. Ja, wo man dann am Stammtisch vielleicht so, ja, hat die nicht mehr Dampf. Aber ich finde das immer sehr, ich sehe das mal als großen Vorteil, wenn man das Gas wirklich mal aufreißen kann, ohne dass man sofort bei 160, 170 ist. Mir macht das Spaß, ist auch immer so ein bisschen Typsache. Aber bei der Tracer war es genauso. Also ich finde das schön, wenn man mal ohne blödes Gefühl richtig Vollgas geben kann, trotzdem was passiert, ohne dass man einfach sofort viel, viel zu schnell ist und das einfach nur wieder einbremsen muss.
Ja,
den Speed. Also,
genau, das sind ja sehr subjektive Eindrücke, die aber im Endeffekt ja dazu beitragen, wie viel Spaß hat man dann auf der Tour. Also da sollten wir gleich vielleicht noch ein bisschen länger auch drüber sprechen. Mir ist gerade nur noch ein Punkt gekommen, bevor der unter den Tisch fällt, weil wir am Anfang über diesen Ein- und Zwei-Personen-Betrieb gesprochen haben und gerade über die Gewichte. Da muss man jetzt schon allerdings kritisch anmerken und da machen wir jetzt mal ein ganz großes Ausrufezeichen in Richtung Yamaha, wenn wir hier schon so viel Lob hudeln über diese Motorräder, die uns ja offenbar ganz gut gefallen haben. Aber wenn ich das richtig überblickt habe, hat meine Tracer 7 GT, die ja die touristische Variante sein soll, nur 167 Kilo Zuladung. So, wenn ich mal mein eigenes Gewicht nehme, mit natürlich, ich habe ja eine besonders schwere Textilkombi, kommt deswegen auf 90 Kilo ungefähr. Und der Helm ist ja auch wahnsinnig schwer, aber also gehen wir mal von 90 Kilo aus. Und das, was ich vorhin so zusammengezählt hatte an Gepäck, von dem ich eher sagen würde, es ist nicht ultra minimalistisch, aber es ist sehr gezielt und wir sparen auch beim Gepäck wirklich an Gramm und nichts Unnötiges rein. Wenn ich jetzt jemanden mitnehmen wollte, dann dürfte der oder diejenige, ich glaube, nur noch 35 Kilo wiegen. Mhm. Das wäre jetzt schon fast ein Fall, würde ich mal sagen, für die Notaufnahme. Da müsste man dann schon künstlich ernähren irgendwie. Auf jeden Fall, ihr merkt schon, klar, wir witzeln hier ein bisschen rum, aber das ist nicht realistisch. Ja. Wenn man zu zweit, wenn jetzt zwei so Kaliber wie wir, also Menschen über 1,85 auf dem Motorrad so eine Reise machen wollten, also 6000 Kilometer mit den ganzen Straßen und man sich im Gepäck sogar beschränken würde, dass man sagt, man kommt sogar zu zweit mit dem Gepäck fast, also der eine nimmt noch zwei T-Shirts mit und das war's so ungefähr, dann ist das auch nicht wirklich praktikabel. Also da fängt es eigentlich an, gerade in dieser Kategorie, wo ist das gesunde Maß? Wir wollen ja wieder zurückkommen auf diesen Punkt, wie viel Tourenmotorrad brauche ich eigentlich? Das ist dann eigentlich schon die Antwort auf die Frage, was hat eigentlich so ein Luxustourer für eine Berechtigung? Oder warum soll ich irgendwie 130 PS haben, die man kaum oder mehr teilweise? Es gibt ja auch so richtige Power Naked auf GT gemachte Leistungsmotorräder. Klar, also wenn man das ganze Gewicht rumschleppt oder auch ein bisschen mehr Platz braucht, ist man, würde ich jetzt mal sagen, mit so einer Mittelklasse-Crossover-Bike nicht optimal bedient. Aber wir sind ja alleine gefahren oder ich denke, die meisten Tourenfahrer fahren auch alleine. Und die Gepäckunterbringung ist da ein Stichwort, habe ich noch genug Platz? Das geht natürlich auf eine Sport-Enduro dann so gut wie gar nicht mehr oder auf einem ganz kleinen Naked-Bike. Da haben wir eigentlich als Einzelfahrer mit dem Gewicht und der Zuladung gar keine Probleme gehabt. Aber das ist so eine kritische Anmerkung, dass ich denke, die Zuladung ist für ein Tourenmotorrad viel zu wenig.
Ja, wobei mein Eindruck auch war, auch von diesem kurzen Fotofahren, was wir gemacht haben, da bist ja du hinten bei mir drauf gesessen. Also das war schon dann nicht mehr so souverän. Und natürlich würde man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber ja, es gibt einen Sozius-Sitz, aber ich glaube, der ist dann doch eher für, als Notsitz oder für Kurzstrecken und jetzt weil auf der langen Reise.
Ja, gut, also
man, weiß ich nicht. Kommt sehr dann auf den Mitfahrer an.
Wenn man jetzt gerade mal mit den Reise-Enduros vergleicht, also eine Transalp, glaub nicht, dass sie so viel mehr Platz hat. Mhm, ja, vielleicht hat sie ein bisschen mehr Leistung. Aber also wer das will, der kann das schon zu zweit. Ja. Das ist kein Hinderungsgrund. Ja. Und wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit blicke, was mir wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. Es gab ja 1992 wurde die TDM 850 vorgestellt.
Wir haben ja sogar mal neben einer geparkt.
Wir haben dann, war eine TDM 900, sogar schon der Nachfolger. Ja. Aber das erste war damals ja auch recht revolutionär, dass Yamaha dann praktisch gesagt hat, ja, das ist jetzt irgendwie so eine Mischung, so ein Hybrid aus Touring, Sport und damals Reise-Enduro mit diesen, mit der Lampenmaske. Ja, das Motorrad hat damals, das kenne ich noch ganz gut, da ist man auch zu zweit mit in Urlaub gefahren, mit drei Koffern dran, auch sehr ähnlich. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist die Urahnin oder die Vorgängerin von so einer Tracer 7, aber so weit entfernt ist sie gar nicht davon. Ja. Die war aber zum Beispiel vom Leergewicht fast 30, 40 Kilo schwerer. Mhm. Und das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Mir war das immer zu schwerfällig. Und da kommt es jetzt, was das Thema Landstraßenspaß angeht, da kommt es auf 20, 30 Kilo sehr, sehr, sehr erheblich an als Solofahrer.
Ja, ja, ich würde noch ganz gern, weil es auch zur Landstraße ganz gut passt, noch diese Schotterpisten, diese kurzen Abschnitte, die wir hatten. Da hat sich meine Meinung nämlich mehrfach geändert, je nachdem, wie der Weg war. Also wir hatten da Wege, da habe ich mir gedacht, wie man es ja weiß, dass für so eine einfache Schotterpiste, dass das auch mit einem Straßenmotorrad wunderbar geht. Natürlich bügelst du da nicht drüber mit 160 stehend, aber es geht ohne große Komforteinbußen und es macht auch ein bisschen Spaß. Natürlich fährt man da jetzt nicht so, ja, wie gesagt, nicht so dynamisch, aber es funktioniert. Dann hatten wir aber eine andere Straße, die ging dann schon leicht bergab und das war jetzt kein großes Gefälle, aber das hat schon gereicht und dann waren da auch ein paar Schlaglöcher drin. Das hat dann schon gereicht, dass wir haben vorher schon gemerkt, dass die Bodenfreiheit jetzt nicht so hoch ist. Und da hat man sich dann wirklich schon so die Fahrspur suchen müssen. War dann schon ständig beim Bremsen, dass das ABS geregelt hat. Und also ich bin da zumindest schon ein bisschen geeiert wieder. Und das war dann schon, da hätte ich mich dann doch kurz auf eine Reise-Enduro gewünscht. Wiederum der nächste Schotterabschnitt, da haben wir dann so einen Aussichtspunkt erreichen wollen, so einen Parkplatz für Wanderer. Da waren auch viele Schlaglöcher, aber dadurch, dass es relativ eben war, der Weg an sich kein Gefälle hatte, war das wieder okay. Also das war einfach nur so Schlaglöcher ausweichen und ansonsten sind wir da gut durchgekommen.
Ja, also das, wie gesagt, das ist eigentlich ja nicht das Thema, weil man gerät ja eher unversehens in solche Situationen und dann haben wir allerdings positiv festgestellt, weil die Verbindung war so, also zwischen zwei asphaltierten Landstraßen hat uns das Navi über diese Schotterstrecke, aber das eben mitten in so einem Nationalpark. Das passiert übrigens in den USA ganz häufig und hier in Europa selten, aber eben im Balkan nicht ganz so selten.
Ja.
Und es zeigt eben, das Navi zeigt es nicht an oder man müsste es wahnsinnig umständlich wieder umfahren. Macht man nicht für 3-4 Kilometer. Ja. Was da die große Problematik ist, wer jetzt sowieso gar nichts mit Offroad am Hut hat und auch diese ganzen Abläufe, die dann passieren, nicht irgendwie trainiert hat, der hat dann noch zusätzlich das Problem, dass mit einem Straßenmotorrad, da kannst du kein ABS ausschalten, du hast ja in der Regel Straßenreifen auch drauf. Und wenn es dann mal in so kleineren Rampen, Passagen, mal irgendwie 15 Grad oder 15% irgendwie Gefälle runtergeht, dann schiebt jedes Kilo. Und da sind wir dann auch wieder hier mit unserem fahrfertigen Gewicht von 230 bis 250 Kilo mit allem drum und dran. Das kriegt man dann mit sanften Bremsen ganz gut runter, weil das ABS regelt dann ja die ganze Zeit und zwar auf beiden Rädern.
Ja.
Also schiebt es wie ein Schlitten so langsam runter, sage ich mal. Und das möchte man sehr, sehr ungerne mit irgend so einem 280 Kilo Trumm haben.
Ja, für mich war das Thema einfach zum einen, man braucht nicht eine Reise-Enduro, um so eine Balkantour zu machen, bloß weil da mal vielleicht ein Schotterweg auftaucht, und andersrum, man braucht nicht mit Angstschweiß sofort umdrehen, sobald da ein Steinchen auf der Straße liegt und da jetzt ein kurzer Schotterweg kommt. Das ist das eine. Das andere ist, es kann dann halt doch auch ziemlich schnell ziemlich blöd werden. Also irgendwie stimmt's dann doch, weil ich eben gemerkt habe, diesen einen Weg, da haben wir uns ja noch angeschaut, ja, sollen wir es probieren, weil wir uns gedacht haben oder weil wir uns das zugetraut haben, dass wenn es jetzt wirklich richtig arg da runter geht, dass wir halt dann umdrehen können. Auch weil die Motorräder ja so leicht zu handeln sind beim Rangieren. Mhm, mit einer K1600 wären wir vermutlich,
nein, wenn
oder jetzt nicht immer nur auf die, mit einer Goldwing.
Ja, genau. Oder mit einem Cruiser.
Ja, ne? Hätten wir halt dann doch nicht gemacht. Also stimmt's halt irgendwo dann doch. Aber das fand ich ganz interessant, so ein bisschen diese beiden Erlebnisse zu haben, dass es auf der einen Seite doch auch sehr problemlos sein kann.
Genau, nochmal zu der Bodenfreiheit. Haben wir auch
im Nachhinein. War ja vor allem bei dir ein Problem mit dem Hauptständer, glaube ich.
Ja, Problem. Wobei, ich glaube, der Hauptständer ist gar nicht aufgesetzt, war schon der Sammler.
War das also, der Sammler, ja.
Man hat 140 mm Bodenfreiheit. Das sind wir als Reiseenduristen, sind wir natürlich mehr gewohnt. Dementsprechend fahren wir auch entsprechend von irgendwelchen Bürgersteigkanten runter, und ich mach mir da selten Sorgen, und das musste ich jetzt erstmal wieder ein bisschen erlernen, dass man da auch gerade so ganz unspektakuläre Sachen, du willst irgendwie vom Hotel, vom Bürgersteig dann oder von so einer kleinen Auffahrtrampe da irgendwie auf die Straße einrollen und machst das mit ein bisschen Schwung, macht's kruck, also dann setzt es irgendwie auf und das kann einem natürlich dann auch auf sehr Straßen der dritten Kategorie, die man dann auf dem Balkan ja auch häufiger antrifft, kann das eben auch mal passieren. Aber wie gesagt, eigentlich wussten wir, dass da keine guten Straßen werden, und wir haben immer diesen Vergleich zu der Reise-Enduro gezogen, und warum jetzt also das Crossover-Bike? Mhm. Für mich, es gab ein paar Pässe in Bulgarien und vor allen Dingen in Südserbien, der eine, der Top-Asphalt hatte und Kurvenradien. Und dann spielt das natürlich, spielt die Tracer genau ihre Stärke aus. Ja. Und auch in Österreich sind wir dann ja auch so ein paar Nebenstrecken gefahren, ganz klassische Alpenrouten, wo der Asphalt auch wieder ein bisschen zuverlässiger war, also man nicht Angst haben musste, dass da jetzt, keine Ahnung, sehr viel Dreck oder irgendwelche Zweige auf dem Boden liegen. Und dann macht das schon richtig Spaß, weil man ja wirklich dann sportlich, straßensportlich auch mit Tourengepäck unterwegs sein kann. Und wenn ich dieser Yamaha-App da glauben kann, dann sind so ungefähr 40 Grad Schräglage sind so möglich. Dann setzen irgendwelche Nippel dann auf. Das merkt man auch. Also viel mehr, würde ich mal sagen, ist auch nicht realistisch für normale Tourenfahrer, da jetzt mit Koffern über die Landstraßen da irgendwie zu sägen, mit Schräglagen wie in der MotoGP, das macht ja keiner.
Ja, für mich war dann wenn wir jetzt mal von der Landstraße weggehen, der Extremtest für das Motorrad, oder es war auch ein Extremtest für mich, war, als wir nach, ich glaube, 560 Kilometer Autobahn und inklusive 2 Stunden im Niemandsland zwischen Bulgarien und der Türkei am Zoll festhingen, weil es mit den Papieren noch nicht so ganz gepasst hat. Also da waren wir, oder ich zumindest, du, weiß ich nicht, kopfmäßig echt schon so ein bisschen durch. Und dann sind wir halt in den Feierabendverkehr, in die Rush-Hour in Istanbul gekommen. Das waren dann
im Kleinstädtchen Istanbul. Das
ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hab mir notiert die 25 stressigsten Kilometer meines Lebens, weil es für mich schon sehr, sehr ungewohnt war. Und wir wollten ja, du hast in dem Moment navigiert, also wollten wir so ein bisschen zusammenbleiben. Und die, nicht nur die Taxifahrer, auch alle anderen, die nutzen ja jede Lücke, um sich da irgendwie durchzuquetschen. Also ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, okay, ich muss hier fast fahren wie fürs Foto. Mein Vorderrad muss eigentlich auf Höhe deines Hinterrads sein, schon fast. Und für mich so das Riesenlob für das Motorrad, weil ich musste mich während dieser Zeit, ich musste mich null auf die Bedienung konzentrieren. Das lief alles super und ja, ich musste keinen Gedanken dran verschwenden. Das Einzige, was war, dass der Blinker wieder irgendwie neu erfunden wurde, das Rad. Mhm. Also der Blinkerschalter war so das Einzige, wo ich dann ab und zu doch nochmal runtergucken musste. weil der einfach nicht dieser klassische...
Also er hat praktisch links, für Linksblinken und Rechtsblinken jeweils einen eigenen Schalter, die auch so ein bisschen über Winkel angeordnet sind. Und man muss also praktisch zum Blinken und Blinkstopp immer wieder den gleichen Knopf drücken. Und der, je nachdem, was man an der Armatur noch verstellen kann, der ist natürlich auch noch die Hupe. Und in meinem Fall noch erschwerend, die... von der Automatikschaltung kann man ja nochmal dann manuell über zwei Halter, die sind auch auf der linken Seite, also da macht dann irgendwann der Kopf zu. Wenn man, also am besten lässt man es ganz, habe ich ja auch festgestellt, beim Stadtverkehr, sondern guckt sich permanent um und versucht im Flow.
Ja, das so hat es dann auch funktioniert, wenn dann auch links und rechts Leute, die irgendwas verkaufen wollen und sich dann der Reisebus da reinschiebt und
Also Feierabendverkehr bei 20 Millionen Einwohnern in der Stadt ist eine große Herausforderung und da möchte man nicht ein Motorrad als Handicap haben, sondern praktisch als Buddy.
Ja, ich weiß auch, dass du, das war glaube ich ein Kilometer dann vom Hotel, da standen wir ganz kurz glaube ich an der roten Ampel und da hast du mir auch noch rübergerufen, ja stell dir mal vor, du wärst jetzt hier mit der K1600. Ja, aber ich war ganz froh, dass ich sie da nicht hatte. Und auch so das Rangieren in den engen Gassen, weil so die Parkplatzsituation war dann natürlich auch schwierig. Aber auch da hat es wieder wirklich aufgetrumpft mit dem niedrigen Gewicht.
Also, ja, also das mit dem vergleichsweise niedrigen Gewicht muss man ja dazu sagen, weil es geht natürlich immer alles noch viel leichter. Aber das ist ein bisschen wieder der springende Punkt, so mit der goldenen Mitte, was wir eben gesucht haben, dieses gesunde Maß. Woraus besteht denn dann so eine Tour? Man kann natürlich komplett seine ganze Tourgestaltung so machen, dass man Städte meidet. In unserem Fall war es so, es war fast einfacher, noch abends dann irgendwie in Belgrad ein Hotel zu kriegen, als dort in der Provinz, wo dann wirklich ab 8 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt waren und man nichts buchen kann. Und da stand auch nicht irgendwas hier zimmerfrei, wie man es sonst aus den Alpen oder aus Urlaubsregionen kennt. Und dann sagt man ja, komm, Belgrad gehört auch irgendwie zu Serbien als Attraktion dazu. Und dann fährt man da eben rein in den Stadtverkehr, orientiert sich. Dank Navi geht das ja alles viel, viel einfacher, als wenn man sich dann noch mit einer nicht vorhandenen Innenstadtkarte versucht mit Durchfragen. Also das kann natürlich auch, in der Vergangenheit konnte das mal übel ausgehen, dass man da so eine halbe, dreiviertel Stunde in irgendeiner Großstadt rumgekurvt ist und auf der verzweifelten Suche nach irgendeiner Hoteladresse. Das geht natürlich jetzt hier mit der Smartphone und oder wenn man jetzt so ein Navigerät hat mit der Navigation einfacher, bleibt also der Stadtverkehr und da ist man wirklich froh, wenn das Motorrad irgendwie handy ist, also sehr, sehr leicht und wie gesagt, wieder so mit vollgepacktem Gepäck, alles über 250 Kilo, das wird dann schon wieder ein bisschen mehr Arbeit und da lagen wir ganz knapp drunter, hatten aber die Souveränität auf der Autobahn, das ist dann eben auch nicht so ein, sag jetzt mal, ein kleines Moped ist. Bei dem man sich so zusammengekauert dann durch den Wind, vom Wind schon nach links und rechts pusten lässt, vom Seitenwind.
Ja, ich habe noch mir ein paar Sachen notiert, die man so unter dem Kapitel Ausstattung drunter zählen könnte. Also Gepäcklösung, da haben wir jetzt schon grob drüber gesprochen. Was mich begeistert hat, so weil wir einfach doch fast 2 Wochen damit verbracht haben, waren so diese vielen Kleinigkeiten, die eben oft auch Serienausstattung sind. Also so USB-Steckdose im Cockpit, super praktisch. Was ich richtig cool fand, war das Display, weil du ja, es ist vielleicht wieder so ein Redakteursproblem, aber es gibt ja viele Motorräder, die dich erstmal total erschlagen mit ihrem Display, mit den ganzen Sachen, die da angezeigt werden, mit der Bedienung, die jedes Mal anders ist. Das war sehr gut gelöst, fand ich. Und was mir total gut gefallen hat, dass du unten hattest du 3 Felder, die konntest du individuell anpassen. Also Tageskilometer, Gesamtkilometer, Außentemperatur, so ein paar Werte, das konnte man immer schön hin und her schieben. Fahrmodi hätte man noch anpassen können. Man kann sich auch Connectivity-Kram konnte man auch machen.
Ja, da sollten wir vielleicht noch ein extra Wort darüber verlieren, über Connectivity. Also
können wir gleich machen. Aber ich fand einfach so, in Summe hatte das Motorrad unheimlich viel schon ab Werk. Und es hat dich aber auch nicht genervt damit. Also du musstest dich jetzt nicht damit beschäftigen, du konntest auch einfach so damit fahren. Und das, ja, ist jetzt, keine Ahnung, haben vielleicht auch andere Motorräder vielleicht, aber mir ist es einfach positiv aufgefallen. Ja, aber dann erzähl doch du mal zum Thema Connectivity. Ich habe ja ganz oldschool, ich habe ja noch ein Navi wirklich montiert, auch weil ich diesem diesem Datenroaming, dieser Datenroaming-Geschichte. Deshalb wollte ich da eine zuverlässige Lösung haben, mit der wir sicher navigieren können, auch wenn wir kein EU-Datenroaming haben. Und
ausgerechnet die Generation Natural Digitalo, so ungefähr. Ja, tatsächlich. Also
ist ja digital.
Ja, hast recht. Ja, aber schon wieder, ist ja immer die große Streitfrage. Ja, ja. Kommt man mit einem Smartphone zurecht? Ja. Wir haben, da bin ich dann noch ganz alte Schule, auf jeden Fall zwei Papierstraßenkarten, die ich im Vorfeld mir besorgt habe, dabei gehabt mit einem ordentlichen Maßstab. Und so wusste man dann schon immer ungefähr, wo es lang geht. Und auf den Landstraßen wären wir damit auch zurechtgekommen, weil das jetzt nicht so abgelegen war. Da hätte man mit den Schildern allerdings das ein oder andere Problem bekommen. Also es wäre möglich gewesen. Und ich finde es dann sehr, sehr, sehr angenehm, wenn ich mein Smartphone dabei habe. Und im Ausland, du hast schon gesagt, mit den mobilen Daten kann es sehr teuer werden. Da gibt es natürlich auch Lösungen mit Anbietern über Satellit, sodass man dann eine Verbindung hat. Also auch das hat alles gut hingehauen. Ich habe im Endeffekt dann das Handy Smartphone-Halter schon dran geschraubt gehabt, und da hing dann auch die ganze Zeit das Telefon. Spannender wäre es ja gewesen, in der Jacke zu haben und dann über diese Konnektivität, die Yamaha-Software bietet, das Ganze zu spiegeln. Das würde ich wahrscheinlich auch alles machen, wenn das Motorrad dauerhaft mein eigener Besitz wäre und ich mich damit richtig beschäftige. Von daher können wir jetzt keine so richtig verlässlichen Aussagen darüber treffen, wie es denn auf Dauer funktionieren würde, auch mit den ganzen Updates. Aber was wir festgestellt haben, man braucht also erstmal die Yamaha-App, dann braucht man nochmal wieder zum Navigieren eine spezielle Garmin-App, man braucht eine stabile Mobilfunkverbindung, und da hapert es dann ja schon oft. In manchen Gegenden, in denen wir unterwegs waren, gibt es das dann einfach nicht. Und dann wäre das auf dem Bildschirm gut einsehbar. Man kann es teilweise auch bedienen vom Cockpit aus. Aber ich habe mich dann auch gefragt, okay, schön und gut, wenn es funktioniert. Wir haben es nicht so richtig zum Laufen für uns gebracht. Unterwegs war es dann auch schwierig. Aber klar, eine gute Smartphone-Halterung und das Smartphone selber, außer dass es der prallen Sonne ausgesetzt ist, warum soll man es nicht am Lenker haben? Kann man ja auch eigentlich ganz gut sehen. Was schön wäre, das wäre, wenn dann eben über Konnektivität und Smartphone-Offline-Karten geladen werden könnten, sodass man wirklich eigentlich auf ein richtiges Navi-System verzichten könnte. Dann würde ich sagen, ja, Connectivity und das Ganze gut sichtbar im Hauptdisplay. Das ist ein ganz großer Vorteil für Tourenfahrer. Aber das war jetzt für mich nicht der entscheidende Punkt, warum, was jetzt zählt, das muss jedes Tourenmotorrad haben, weil den, wie gesagt, Tageskilometerzähler haben wir, den Reisekilometerzähler, Gesamtzähler, Tankanzeige, alles war übersichtlich. Also das Cockpit hat eigentlich
Temperatur,
Außentemperaturen.
Ich glaube 39 war das höchste Mal, was ich...
Höhenmeter wäre cool, wenn man sowas mal einbauen könnte. Aber ja, also das würde ich jetzt mal sagen, so zum Thema Konnektivität und Display und Displayqualität. Das ist alles schon für Tourenfahrer wichtig, weil man ja den ganzen Tag auch irgendwie drauf guckt. Und das ist da ganz auch wieder in einem gesunden Maß ganz gut gelungen.
Ja. Und ja, was man dann eben auch sagen muss, nach diesen 6000 Kilometern, vielleicht nochmal zum Thema Komfort zurückspringen. Also mein Hintern war jetzt nicht platt gesessen. Also es war jetzt nicht so, dass man da völlig erschöpft, natürlich reich an Eindrücken und so weiter, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, boah, ich brauche jetzt wieder mehr Leistung, ich brauche eine bequemere Sitzbank oder irgendwas. Also das fand ich wirklich überraschend, wie komfortabel das Motorrad einfach war.
Genau, und das ist ein bisschen auch das Fahrzeugkonzept dieser Crossover-Bikes. Also ist mir auch schon öfter aufgefallen, weil das ist natürlich nicht nur, ob jetzt, wie gesagt, der Hintern durchgesessen ist oder die Sitzbank und dann irgendwie der Hintern sich bemerkbar macht, sondern wie sieht es mit der Nackenmuskulatur aus? Wie sieht es mit dem Kniewinkel aus? Wie fühlen sich die Arme und die Schultern an? Und durch diese doch relativ aufrechte Haltung und nicht zu spitzer Kniewinkel mit einer leicht nach vorne gebeugten Haltung, aber man kann auch so richtig sich nach hinten, wie gesagt, Tempomat und dann nach hinten fallen lassen und sitzt dann da wie auf so einem Cruiser. Und vor allen Dingen diese Bewegungsfreiheit, die du ja auch schon erwähnt hast, ist das Ganze tatsächlich tauglich, so wie wir es jetzt gemacht haben, für ja, über 10 Stunden auf dem Motorrad pro Tag.
Ja, also wenn man dann auch so zur Ausgangsfrage zurückkommen, was ist das gesunde Maß? Also ich muss sagen, für diesen Fall jetzt, wenn wir nochmal an diese 3 Punkte denken, ich reise allein, ich brauche keinen Schotter, wenn es mal zwischendurch ist, ist es auch okay. Und ich will sogar Campingausrüstung mitnehmen, also doch relativ viel, wo nicht die Gepäckrolle reicht, muss ich für mich sagen, hat es für mich voll erfüllt. Also genau die richtige Mitte, genau das richtige Maß. Luxustourer, ja, hat alles seine Berechtigung. Es wäre auch noch mit einem kleineren Motorrad gegangen, mit irgendwelchen Einbußen. Und für mich war es genau richtig.
Ja, genau, weil es gibt natürlich auch sehr ähnliche Motorräder, allein schon aus eigenem Haus. Die Tracer 9, da muss man schon auf die Zahl auch erstmal gucken. Und also wenn man jetzt nicht ein direkter Kenner ist und das sofort an der Linie erkennt, aber ist ja vom Gewicht jetzt nicht deutlich schwerer, hat aber deutlich mehr Leistung. Da könnte man jetzt sagen, so, das passt jetzt besser für mich, aber
das wäre tatsächlich auch spannend gewesen, wenn einer die Tracer 9 gehabt hätte, genau, und der andere die Tracer 7, das wäre auch mit dem Dreizylinder.
Ja, aber wir kennen natürlich sehr viele Motorräder aus unserem Test- und Reisealltag, auch ein S1000 XR, das ist ja, weiß ich, richtig eine Powerrakete. Und da ging mir das sogar dann oft so, da gab es gar nichts dran zu kritteln. Der Motor von der S1000 irgendwie super und hat auch beim alpinen Reisen funktioniert. Aber da dachte ich zu oft, ja, ich fahre hier auf Standgas rum, was soll das Ganze? Vor allen Dingen umso kleiner, Kuhdung-mäßig, also Bauernglatteis, denn will man das gar nicht. Dann will man gar nicht dieses Drehmoment und diese Leistung. Also ich will nur sagen, es gibt auch stärkere Motorräder, die genauso leicht sind. Für mich ist das Gewicht entscheidender. Mhm. Die Leistung ist eher ein bisschen auch Typenfrage. Mhm. Es geht mehr um die Leistungsabgabe und da ist man in dieser Mittelklasse gut bedient. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, da haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja eigentlich auch in der Mittelklasse der Preis.
Mhm. Ja, stimmt.
Also auch da wieder das gesunde Maß als Stichwort. Wenn ich denke, was manche wirklich tolle Motorräder, von denen ich völlig begeistert bin, aber im Endeffekt, wenn ich dann auf die Preisliste schaue, dann denke ich, ja, das muss man sich erstmal leisten können und auch leisten wollen. Und wer also viele Touren fährt, der spult auch viele Kilometer drauf und braucht natürlich auch häufiger mal ein neues Motorrad. Und da muss man sagen, die liegen jetzt, ich habe jetzt nicht die genauen Preise. Hast du sie irgendwie?
Nur mehr. Sonst, 3 Sekunden gibt's, kann ich kurz.
Können wir die sonst auch nachreichen? Aber ich meine, die liegen um die 12.000 Euro oder drunter, 11.000, die Tracer 7, glaube ich. Und dafür wird auf jeden Fall wirklich, was Ausstattung angeht und was die Vielseitigkeit, also der Einsatzzweck von dem Motorrad angeht, wird ein guter Gegenwert geboten. Und das, finde ich, darf man auch nicht ganz außer Acht lassen.
Also die Tracer 7 gibt es schon, also das heißt schon, aber ab 10.499.
Ja, genau, mit den Plus-Nebenkosten kommen wir so auf 11.000 oder so.
Und die Tracer 7 GT ab 11.999, also ab 12.000.
So, das ist dann einfach mal eine Hürde, finde ich, die kann man leichter nehmen, wenn jemand einfach wirklich Lust hat, in das praktisch Touren-Hobby einzusteigen und wirklich so größere Reisen und Touren plant, mehrfach im Jahr, der muss da keine richtigen Abstriche machen. Und das ist doch alles einigermaßen bezahlbar und das Motorrad ist absolut vollwertig in meinen Augen.
Ja, und ist, meine ich auch, ohne dass ich jetzt alle Modelle abklappe, aber ich glaube, dass sie auch in diesem Segment eine der günstigeren ist. Auch deshalb, weil viele ja, also jetzt zum Beispiel die F900 XR oder die Tiger 800, also Tiger Sport, die sind dann ja auch schon eher so auf Augenhöhe mit der Tracer 9.
Genau.
Und also die Tracer 9 GT, weil ich es hier gerade offen habe. Die Tracer 9 GT ist schon die einfachste Variante, die kostet halt dann schon mal ab 16.119. Also das ist dann doch schon, sind dann schon ein paar tausend Euro Unterschied. Ja, klar, für einen Dreizylinder, für mehr Leistung und ja, alles Mögliche,
klar,
keine
und
Frage.
Auch vom Fahrwerk her und so weiter. Aber da, wie gesagt, der wird oft in die Sportlichkeit investiert. Und für uns ja die große Frage bei dieser, bei unserem Arbeitstitel, wo liegt irgendwo der, dieser Sweet Spot? Mhm. Beim Touren, auch beim weiteren Touren, nicht nur der Hausstreckenausflug, tritt der Aspekt Sportlichkeit immer weiter zurück, weil die Gegebenheiten es oft einfach nicht bieten.
Ja.
Die Straßenverhältnisse nicht, vielleicht auch, weil man am Ende des Tages ein bisschen müde ist und da auch eh nicht mehr so am Gashahn ziehen sollte. Von daher finde ich das eigentlich ein ganz, ganz gelungener Kompromiss. Das ist nicht, ist überhaupt, ist fern von nicht sportlich, aber es ist eben, keiner käme auf die Idee, mit einem Messer zwischen den Zähnen mit einer Tracer 7 irgendwo angreifen zu wollen.
Ja. Ja,
aber es ist, es bietet diese Fahrdynamik, die Fahrspaß bedeutet. Und das hat man auf so einer langen Tour, wie wir hatten, fast den ganzen Tag über.
Ja. Für mich war auch so das persönliche Fazit, neben jetzt dem Aspekt des Motorrads, dass ich so auch Distanzen jetzt mit anderen Augen sehe. Also ich hatte das davor schon auch bei privaten Reisen, dass ich schon mal einen Anreisetag habe mit 600, 700 Kilometer, okay, oder halt den letzten Tag, wo man dann keinen Bock mehr hat auf eine weitere Übernachtung, wo man nicht zu Hause ist. Aber auch so mal zwischendurch einfach mal, hey, heute will ich mal ein bisschen Meile machen, einfach mal wieder 500, 600 Kilometer oder halt so ein Tag, wo man dann 2-3 Stunden sich auf die Autobahn wirft und dann nochmal ein bisschen Landstraße macht. Also wir haben, ich glaube, wir haben einen Tag gehabt mit 20 Kilometern in Istanbul und dann war der kürzeste Tag schon irgendwas mit 450. Also das waren Tagesetappen, die waren für mich vorher schon echt viel. Und wir haben so viel mit 400, 500, 600 Kilometer gehabt. Klar, vielleicht war man dann auch im Training so ein bisschen, aber ja, ich muss sagen, dass ich jetzt so 300 Kilometer ganz anders mit anderen Augen sehe als vorher. Auch ja, dank des Motorrads vermutlich. Also,
genau, das ist so ein bisschen genau das Werkzeug, was man dabei hat. Wenn es die Möglichkeiten bietet, dann macht man das vielleicht auch. Also wir würden sicherlich nicht empfehlen, ihr müsst jetzt mindestens 400, 500 Kilometer am Tag zu fahren, sonst habt ihr keine richtige Reise. Aber man hat halt die Möglichkeit dazu. Ja. Du kannst auf die Karte gucken, das haben wir auch abends gemacht, schön im Restaurant sitzen, Bierchen, Cevapcici oder sonst was. Und dann guckt man auf die Karte und sagt, guck mal, das sieht ganz gut aus. Und dann sind das kleine, so richtige kleine Spaghetti-Wurmstraßen irgendwie. Mhm. Dann denkst du so, oh, das sieht richtig spannend aus. Du fährst mit dem Motorrad hin, du hast deinen Spaß. Teilweise sogar, dass die so anspruchsvoll und tricky waren die Straßen, dass du dachtest, oh, hier schnell wieder runter, ist doch nicht so toll, wie wir dachten, weil du dann wirklich über beide Räder da teilweise aufgrund von Verschmutzung, Öl und was dann da so liegt, dann gerutscht bist. Aber du kannst dann am nächsten Tag sagen, guck mal, da ist nochmal ein ganz anderes Gebiet da drüben. Da müssen wir nur 200, 300 Kilometer Schnellstraße oder Autobahn irgendwie hinkommen. Ja, komm, das machen wir. Und ich glaube, das wäre jetzt zum Beispiel mit so einem A2-Bike mit 48 PS oder mit vielen anderen Motorrädern, von denen man sagen würde, geht mit jedem Motorrad, wird man das dann nicht machen. Mhm. Also dafür braucht man schon ein ausgewiesenes Tourenmotorrad und die Tracer, die selber den Anspruch ja immer noch erhebt, sie möchte so ein bisschen auch sportlich sein, sporttouristisch, Crossover. Die hat aber diese Tourentauglichkeit, die hat sie, und ich denke, sollte noch mehr Motorräder eigentlich in diesem Segment, die sind nicht so auffällig. Die sieht man jetzt bei Tourenfahrern gar nicht so super häufig, aber die haben absolut ihre Berechtigung. Und deswegen waren wir jetzt ganz überzeugt, dass die so diesen Spot ganz gut getroffen haben als ja optimale Alternative für all die sagen, nee, Reiseenduro will ich nicht, ist mir zu hoch, ich will keinen 21 Zoll, ich will sowieso nicht ins Gelände und. Die sollten mal da in dieser Mittelklasse-Crossover Linie mal gucken, was gibt's da überall. Gibt ja auch nicht nur die Tracer, gibt auch andere, aber eine sehr, sehr spannende Fahrzeugkategorie.
Ja. Und da kann man dann zum Abschluss natürlich auch diese Frage an unser Publikum weiterreichen. Was ist denn für euch das gesunde Maß? Schreibt es uns einfach in die Kommentare oder als Mail an podcast@motorradonline.de. Und das Ganze drumherum, den Artikel zur Reise, den gibt es dann, wie gesagt, in Motorrad-Ausgabe 17 2026. Die erscheint am 17. Juli 2026. Und ja, da gibt es auch nochmal ein paar Bilder.
Ja, die müssen wir jetzt erstmal sortieren. Ja. Und das Motorrad waschen müssen wir auch.
Das werde ich tatsächlich jetzt heute Nachmittag noch machen.
Ja.
Weil da wird der Insektenreiniger und der Felgenreiniger werden da wieder zeigen, was die können.
Genau.
Okay. Also danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Also, gute Ciao. Reise.